Morgen auch von meiner oder von unserer Seite aus, genau, schön wieder hier zu sein. Bei mir geht es heute um das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Ich hoffe jetzt nicht, dass einige denken, was für eine alte Kamelle hat er denn da rausgezogen? Ja, versucht trotzdem dabei zu bleiben, eventuell gibt es was Neues, eventuell gibt es was Erfrischendes. Denn ich würde das Gleichnis gern umbenennen. Ich würde es gern umbenennen und würde sagen, was hindert, dass Jesus in dir Gestalt gewinnt? Dass Jesus in dir Gestalt annimmt. Was hindert dich dazu? Was hindert mich daran, dass Jesus in uns Gestalt annimmt? Und bevor ich das erzähle und auf das Gleichnis eingehe, möchte ich so ein bisschen erzählen aus meinem Leben, wie es denn so bei mir war. Also, ich war im Konfirmandenunterricht. Evangelisch und dann Konfirmandenunterricht. Und da nach dem Konfirmandenunterricht ist ein Jugendkreis entstanden. Und in diesem Jugendkreis wurde dann gesagt, dass man Jesus sein Leben anvertrauen muss, um Christ zu sein. Und ein paar von meinen Freunden, die haben das auch gemacht. Die haben ihr Leben Jesus hingegeben. Aber ich nicht. Das war nicht mein Ding, ne? Denn ich war ja überzeugt, dass ich einfach schon christlich bin und dass christlich sein ja das Gleiche ist und dass ich eigentlich ein guter Christ bin, so wie die anderen auch. Also ich bin eine ganze Zeit lang in den Jugendkreis gegangen, aber ich hatte so meine Meinung, ich bin gut, ich bin in Ordnung, ich muss mich nicht verändern und Christus muss ich auch nicht aufnehmen in mein Leben. Das ist was für die anderen, ich brauche das nicht. Diese Botschaft von der Hingabe an Jesus, die drang einfach nicht in mein Herz ein. Ja, wurde zwar gesagt, aber es hat mein Herz nicht erreicht. Und bis dann meine Mutter mal irgendwann, die eigentlich in dem Sinne gar keine Christin, also nicht in dem Sinne ist, wie wir das so verstehen, die hat mir dann mal irgendwann erklärt, du, nee, also Horst, christlich und Christ, das ist nicht das Gleiche. Ne? Da habe ich zum ersten Mal drüber nachgedacht, vielleicht stimmt doch nicht was bei mir. Und ich habe dann noch eine ganze Zeit lang gebraucht, bis ich dann bereit war, Jesus mein Leben zu öffnen und ihn in mein Leben reinzulassen. Und dann, ja, das war so der erste Punkt, ne? Also erstmal nein, irgendwann habe ich dann doch ihn reingelassen. Ne? Und dann kam eine recht stürmische Zeit. Ja, also voll Eifer machte ich einiges, von dem ich jetzt denke, es war eigentlich Blödsinn. Ja, also, aber mein Eifer hat mich einfach so davongetragen und ich kann Gott nur danken, dass er mich damals bewahrt hat vor noch schlimmeren Sachen. Dann kamen so Prüfungen des Glaubens, ne, man musste sich dann entscheiden für den Herrn oder für die Dinge der Welt und ehrlich gesagt verstehe ich bis heute nicht, wie ich diese Prüfung bestanden habe, keine Ahnung, ich habe mich für den Herrn dann entschieden. Und wuchs also weiter in den Glaubensdingen, ja, und wuchs und wuchs und wuchs, und das geschieht eigentlich bis heute, ne? Also ein ständiges Wachstum ging dann da los, nachdem ich Jesus aufgenommen hatte. Und jetzt war es so, man sah mir gar nicht immer an, dass ich Christ war, ne? Also das war von meinem Verhalten nicht immer ableitbar. Das hörte man aber, wenn ich den Mund aufmachte. Ja, und das ist heute heutzutage noch so, ne? Also, ich würde nicht sagen, dass alles, was ich mache, immer gerade so christlich ist, aber wenn ich den Mund aufmache, dann kommt schon einiges Christliches bei raus. Und jetzt ging es so, bei allem Reifen und Ringen gab es ein neues Problem. Ne? Es kamen nämlich Sorgen in mein Leben. Sorgen, Ungewissheiten und der Wunsch, in der Welt groß rauszukommen. Ja, also diese drei Sachen, Sorgen, Ungewissheiten, Wunsch, groß zu sein, kamen in mein Leben rein. Und das ist immer so, ne? Wenn der Reichtum wächst, richte dein Herz nicht darauf. Das Problem ist, wer arm ist, der hat diese Sorgen nicht. Aber wenn der Reichtum wächst, dann will man den Reichtum festhalten. Und wieder gab es was, wo mir den Glauben rauben wollte, was mir den Glauben an Gott rauben wollte, aber auch, was mir den Glauben noch immer an Gott rauben will. Denn das mit den Sorgen hat nicht aufgehört. Ja, also dieses sich Sorgen, auch dieses in der Welt gut dazustehen, hat nicht aufgehört. Diesen Samen gibt es noch immer in meinem Leben. Das kommt immer noch vor. Ja, und dann ging es weiter. Und jetzt entdecke ich manchmal aber nur, dass plötzlich in mir Glaube entsteht, ganz unerwartet für Dinge, die ich eigentlich gar nicht für möglich gehalten habe. So ganz zart merke ich, jetzt kommt Frucht raus. Manchmal kommt ein Frieden, manchmal entsteht Hoffnung, manchmal entsteht Zuversicht, manchmal entsteht auch Gebetseifer. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, woher das alles kommt. Ja, ich kann da nur sagen, Herr, danke, dass du es mir geschenkt hast. Und so verlief und verläuft mein Glaubensleben. Und im Grunde ist das die Geschichte des Gleichnisses vom vierfachen Ackerfeld. Ich möchte euch gern dieses Gleichnis vorstellen. Das Gleichnis kommt dreimal in der Bibel vor. Und wir wissen, alles, was zwei- oder dreimal in der Bibel vorkommt, ist Gott sehr wichtig. Das setzt Gott ein Ausrufezeichen, ne? Also wenn es mehrmals vorkommt. Und jedes Mal ist das Gleichnis, hat den gleichen Ablauf, ne? Jesus predigt zu den Volksmassen, in der Regel in Gleichnissen. Später kommen dann seine Jünger und sagen zu ihm, ja, was bedeutet das eigentlich? Und dann erklärt er ihnen und legt es aus, was dieses Gleichnis bedeutet. So läuft es in allen drei Evangelien, ist immer das Gleiche. Wir schauen uns heute mal das Lukas-Evangelium an, was da steht. Die Menschen scharten sich in großer Zahl um Jesus und von Ort zu Ort wurden es mehr, die mit ihm gingen. Da erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, wo es zertreten und von den Vögeln aufgepickt wurde. Einiges fiel auf felsigen Boden. Die Saat ging zwar auf, verdorrte aber bald, weil die nötige Feuchtigkeit fehlte. Einiges fiel mitten ins Dornengestrüpp. Die Dornbüsche wuchsen mit der Saat in die Höhe und erstickten sie. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfache Frucht. Jesus schloss mit dem Ausruf, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Es ging noch weiter, ne? Wie geht's weiter? Lukas, die nächsten Verse. Die Jünger fragten Jesus, was dieses Gleichnis bedeutete. Da sagte er, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse seines Reiches zu verstehen. Den übrigen jedoch werden sie nur in Gleichnissen verkündet, denn sie sollen sehen und doch nicht sehen, sie sollen hören und doch nicht verstehen. Ja, fragt man sich gleich, hey, ist da nicht Ungerechtigkeit im Spiel? Ne? Guck mal weiter. Das Gleichnis bedeutet Folgendes. Die Saat ist das Wort Gottes. Bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihren Herzen weg, sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es mit Freuden auf, aber sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorngestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch im Laufe der Zeit wird es von den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet, verdrängt, sodass keine Frucht reifen kann. Bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören sie das Wort, sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Ich würde jetzt gerne mit euch so jeden Teil des Gleichnisses mal durchgehen. Aber bevor wir jeden Teil des Gleichnisses, ne, Felsen, Boden und so weiter, durchgehen, müssen wir erstmal anschauen, was ist eigentlich die Saat? Was ist das Samenkorn? Und wir lesen hier, die Saat ist das Wort Gottes. Ne, das steht hier oben, das Gleichnis, die Saat ist das Wort Gottes. Damit beginnt Jesus seine Auslegung. Und wenn wir jetzt angucken in der Bibel und mal gucken, wo kommt das Wort Gottes, wo kommt es überall vor, dann ist es ganz eindeutig, das Wort Gottes ist eine Bezeichnung für Jesus. Wir lesen in Johannes, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Es ist ganz eindeutig, in diesem Gleichnis geht es darum, dass Jesus in uns hineinkommt und in uns Gestalt annimmt. Aus diesem Samenkorn soll Frucht entstehen. Und der Paulus, der wusste das auch und der benennt es folgendermaßen. Der sagt, meine Kinder, es ist, als müsste ich euch ein zweites Mal zur Welt bringen. Ich erleide noch einmal Geburtswehen, bis Christus in eurem Leben Gestalt annimmt. Und bei diesem Gleichnis geht es darum, Jesus wollte gern, was muss geschehen in uns, dass er in uns wachsen, gedeihen und Gestalt annehmen kann. Wenn er in uns wächst, dann wächst die Frucht des Geistes ganz von alleine, weil er in uns größer und größer und größer wird. Und jetzt schauen wir mal an, das Saatgut, welches auf dem Weg ist. Hier heißt es ja, das Saat ist das Wort Gottes und bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihren Herzen weg, sodass sie nicht glauben, daher auch nicht errettet werden. Wir sehen hier ein Herz, oder vielleicht ist auch richtiger gesagt, eine Haltung, die das Wort Gottes nicht aufnimmt, die Jesus nicht aufnimmt. Wisst ihr, Gott ist ein Samengeber, Gott ist ein Ausstreuer. Ja, man muss ja sagen, so clever hört sich dieser Bauer gar nicht an. Welcher Bauer streut auf den Weg? Aber Gott ist ein Samengeber, ein Ausstreuer, ein großzügig Gebender. Und er spricht und redet permanent. Und es kann natürlich Phasen in unserem Leben geben, wo Gott schweigt. Auch das ist dann aber für uns gut, weil er damit unsere Herzenshaltung prüft und wir uns neu auf ihn ausrichten. Aber wisst ihr, ganz ehrlich, in der Regel ist nicht der schweigende Gott das Problem. In der Regel sind es unsere Herzenshaltungen, die sind das Problem. Und hier wird von einem Herzen berichtet, ich finde es total herb, in das der Teufel eindringen darf und darf diese guten Worte wieder wegnehmen. Das gute Wort Jesus wieder rauben. Und wisst ihr, so war es bei mir. Das gute Wort ist mir gesagt worden. Ich war am Dienstagabend Jugendkreis, ja? Jeden Dienstagabend ist mir das gesagt worden, das gute Wort. Aber es ist nicht in mich eingedrungen. Weil meine Herzenshaltung so war, wieso? Ich bin doch schon Christ. Was wollen die eigentlich? Und dann wusste ich ganz genau, ich kannte die anderen ja, ne? Wir waren ja Zusammenkäufer. Ich wusste genau, die sind auch nicht besser als ich. Ich bin an manchen Stellen sogar besser als die. Ja? Der eine macht immer das und die andere, die macht immer jenes. Also ich brauche das nicht. Ja, so war das in mir. Und so ging es auch damals den Volksmassen, ne? Die Jesus zugehört haben. Sie haben gehört und doch nicht verstanden, wie es im Vers 10 heißt. Ne? Und jetzt so die Frage, wie kommt es? Warum kann das sein, dass Jesus ins Leben von Menschen hineinkommt und die Menschen nehmen Jesus nicht auf? Man denkt doch eigentlich, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wie kann das sein, dass der Feind da rauben kann, dass das Reden Gottes gar nicht verstanden wird? Und ich habe es nicht verstanden damals. Ne? Dieses Reden Gottes in meinem Leben habe ich nicht verstanden, muss ich ganz echt sagen. Und da möchte ich euch auf was hinweisen. Es gibt eine Bedingung, um die Geheimnisse und das Reden Gottes zu verstehen. Und diese Bedingung ist nicht, die Bibel 7-mal gelesen zu haben. Die Bedingung ist nicht, lange im Glauben gewesen zu sein. Die Bedingung ist nicht, ein Gemeindeglied zu sein. Die Bedingung ist eine ganz andere und sie steht hier im 1. Korintherbrief. Aber es ist passiert, wie es in der Schrift heißt. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr je gehört und kein Verstand je erdacht, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Das Verstehen Gottes, das Verstehen sogar der Heiligen Schriften, dass das uns aufgetan wird, hängt daran, ob wir Gott lieben oder nicht. Kein Studium kann uns das bringen, was uns die Liebe zu Gott und die Hingabe an Erkenntnis, an Einsicht, an Weisheit, an Verständnis bringt. Es geht sogar weiter, ne? Wenn wir die Bibelstelle vorne dran angucken, dann ist es sogar noch ganz anders. Gott ist ein Geheimniskrämer gewesen. Er hat ganz bewusst Dinge verborgen, sogar vor seinen Gläubigen. Deswegen heißt es im Hebräerbrief, sie wussten es nicht, sie sahen es von Ferne, sie erahnten es. Dass Christus leiden und sterben müsste, steht im Alten Testament, ehrlich, das steht 1000 Mal drin. Ich übertreibe jetzt, ja, x-mal steht es drin. Ja. Aber trotzdem, es war verborgen, die Menschen haben es nicht gesehen und nicht erkannt. Weil es Gott denen, er hat es extra verborgen, er hat es versteckt. Bis zu der Zeit, wenn Jesus kommt. Und da hat er es aufgemacht. Jesus war der Schlüssel zu den Geheimnissen Gottes. Und Gott hat sich was vorgenommen. Er hat gesagt, ich offenbare meine Geheimnisse denen, die ihn, die Gott lieben. Denen, die sich ihm hingeben. Denen offenbare ich die Geheimnisse. Das sagt Jesus auch. Er sagt es in Matthäus 13, ne? Er sagt da, ich kürze mal ab, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, ihre Ohren sind verstopft und ihre Augen halten sie geschlossen. Ein aktives Tun, ne? Ein aktives Tun. Also sie halten, sind die Ohren verstockt, die Augen geschlossen, sie wollen mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören und mit ihrem Herzen nicht verstehen und wollen nicht umkehren, sodass ich sie heilen könnte. Da ist eine Haltung dahinter des Nichtwollens. Und das muss man sich so ein bisschen vorstellen. Sie hatten den redenden Sohn Gottes bei sich, aber sie hatten keine Hingabe, sie hatten keine Liebe zu Gott. Am Schluss, und jetzt kommt Ostern, ne? Am Schluss haben sie sich für den Mörder entschieden und haben den Gerechten in den Tod gegeben. Das war ihre Entscheidung, das hat ihr Herz offenbart. Und Jesus erklärt das noch in einem anderen Zusammenhang. Er sagt es in Matthäus 11, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen hast, den Unmündigen aber offenbart hast. Liebe Geschwister, liebe Freunde, unmündig sein ist das Geheimnis. Unmündig sein. Dieses Kind, von dem Ralf geredet hat, ein unmündiges Kind, das einfach auf den Vater vertraut. Das ist das Geheimnis, wie wir den Vater hören, wie wir Geheimnisse im Verborgenen anvertraut bekommen vor ihm, wie Christus in uns groß und größer wird. Also das Samenkorn ist bisher nur auf dem Boden gelandet, es konnte nicht in den Boden eindringen. Und nicht, weil Gott es nicht wollte, nicht, weil Gott nicht gut genug gepflügt hätte, nicht, weil Regenergüsse nicht da gewesen wären, die den Boden erweicht hatten, sondern weil es eine Herzenshaltung gab des Nichtaufnehmens, der Nichthingabe. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter, jetzt schauen wir uns den nächsten Boden an. Saatkorn im felsigen Boden. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es mit Freuden auf, aber sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Bei diesen Herzen dringt das Samenkorn immerhin schon ins Herz ein. Das ist schon ein Schritt weiter, ne? Das ist schon mal besser. Und nicht nur das, das Wort Gottes Jesus wird freudig begrüßt, verstanden und freudig begrüßt. Ne? Das war ich in jungen Jahren. Freudig habe ich dann endlich Christus in mein Leben aufgenommen und dann bin ich wie eine Rakete der Freude losgezischt, ja, mit sehr viel freudigem Eifer. Ja, also das passt ganz gut zu mir. Das Problem ist hier, es gab leider nur ganz wenig guten Boden. Ja, also die Krume, der gute Boden war ganz dünn und gleich drunter begann quasi der Fels, harter, undurchdringlicher Fels. Und das ist auch der Grund, das hat mir meine Schwiegermutter beigebracht, ja, die hat gesagt, ja, und deswegen ging auch der Samen so schnell auf. Na, wisst ihr, der Samen, der konnte ja gar nicht tief hineinfallen. Der konnte nicht 20 cm tief in den Boden reinfallen. Es gab ja gar keine 20 cm. Oh, vielen Dank, sehr nett von dir. Sondern der war also so wenig Boden, da kann man nicht tief reinfallen. Ne? Und deswegen ging das mit Freuden auf. Und im Markus-Evangelium, das gibt es dann das Wort, da heißt es dann, dieser Mensch ist wetterwendisch. Nun ist wetterwendig nicht gerade das Wort, das man häufig benutzt heutzutage. Ne? Och, du bist aber wetterwendig. Ne? Also das sagt man einfach nicht. Ich habe so ein bisschen nachgeguckt, was meint denn wetterwendig? Ne? Was kann denn der Mensch dafür? Könnte man zuerst denken, dass der einen Felsen hat in sich? Da kann er auch nichts dafür. Nein, es geht wieder um eine Grundhaltung. Dieser Mensch ist unbeständig. Ein Mensch, der auf das Sichtbare sieht, statt auf das Unsichtbare. Das ist nämlich die Prüfung. Das ist die Prüfung unseres Glaubens. Wisst ihr, der Schmerz, den wir im Sichtbaren haben, den kann ich sehr, sehr deutlich spüren. Wenn mir mein Bauch wehtut, dann spüre ich den Bauchschmerz sehr deutlich. Wenn mich andere Menschen kränken, dann spüre ich diesen Schmerz sehr, sehr deutlich. Wenn ich übergangen werde, spüre ich sehr, sehr deutlich. Das Unsichtbare aber, das spürt man nicht, sondern das ist eine Sache, die auf Hoffnung hin geschieht. So wie der Bauer, ne? Wenn der Samen aussät, dann hofft er, dass er im Herbst ernten kann. Und so ist es mit dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Dummerweise, das Sichtbare ist sehr deutlich häufig vor Augen und es braucht dann eine Entscheidung zu sagen, und ich sehe nicht auf das Sichtbare, ich vertraue auf das Unsichtbare. Und das sind diese Prüfungen, diese Anfechtungen, Bedrängnisse. Und so geht es uns allen. Unser Glaubensleben wird geprüft. Immer wieder müssen wir die Entscheidung treffen für den Herrn, für das Glaubensleben oder aber für die Welt. Und es geht in der Jugend los, wenn es um Berufsauswahl geht. Und ich sage euch, es endet nicht, auch wenn man kurz vor der Rente steht. Ja? Immer muss man eine Entscheidung treffen, für die Menschen, für den Herrn oder für die Dinge der Welt. Und wenn man denkt, es würde weniger werden, nee, es bleibt gleich. Ja? Also du entscheidest dich für den Herrn oder du entscheidest dich, auf die Welt zu vertrauen. Und wir sehen diese Haltung des Vertrauens und Sehens aufs Unsichtbare sehr gut an Mose. Stehe ich eigentlich euch im Weg? Könnt ihr lesen? Geht das? Ich lese es euch vor. Ne? Weißt, die können das nicht sehen, deswegen muss ich es denen vorlesen. Ne? Lest mal vor. Hebräer, ne? Wie kam es, dass Mose, als er groß geworden war, nicht länger Sohn der Tochter des Pharaos genannt werden wollte? Warum? Warum wollte er nicht Enkel vom Pharao genannt werden? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Hier steht dasselbe Wort wie im Markus, wetterwendisch, flüchtiger Genuss der Sünde. Der wetterwendische Genuss der Sünde. Das gleiche Wort steht hier. Und wisst ihr, der Mose, der war jetzt dann erwachsen. Und jetzt hätte er sagen können, boah, Enkel des Pharaos, geht mir aus dem Weg, ihr seid ja kleine Maden hier unter meinen Füßen. Hätte er sagen können. Und jetzt entschied sich Mose und sagte, halt, stopp, ich will nicht mehr Enkel des Pharaos, Sohn der Tochter des Pharaos heißen. Ich will zu Juda gehörend heißen, zu den Hebräern gehörend heißen. Ja, also nicht zu Juda, er war ja aus dem Stamm Levi, aber zu Israel gehörend heißen. Er hat so eine Entscheidung getroffen und sagte, hey, das Ansehen in der Welt, darauf will ich nicht bauen. Ich baue darauf, dass ich zum Volk Gottes gehöre. Obwohl das Volk Gottes in Sklaverei lebt, in Armut. Hey, das waren die Armen, das waren die billigen Arbeitskräfte, das waren die Sklaven im Volk. Und er sagte, und ich will lieber zu den Sklaven im Volk gehören, als zu den Reichen von Ägypten. schauen wir uns, ja, und wisst ihr, das ist dieser felsige Grund, diese Entscheidung zu sagen, und ich gehöre zu Gott und ich vertraue auf ihn und vertraue nicht auf das, was die Welt mir bietet. Schauen wir uns das nächste an. Das ist die Saat im Dornengestrüpp. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch im Laufe der Zeit wird es von den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet, verdrängt, sodass keine Frucht reifen kann. Hey, cool, oder? Jetzt dringt das Wort Gottes schon tiefer ein. Ja, beim Anfang lag es nur obendrauf, weg, bringt nichts. Dann kam es rein, au, leider nur 5 cm gute Krumm. So, und jetzt sind wir am dritten Stelle und jetzt ist das schon tiefer eingedrungen. Das heißt, das Evangelium, das Wort Gottes drang ein in ihr Leben und so heißt, sie hören das Wort und an anderer Bibelstelle heißt es, sie gehen hin. Das heißt, sie tun und handeln sogar danach, sie sind im Glauben vorangehend und wachsen. Aber leider gibt es auch hier ein Problem. Mit dem guten Samen gehen auch andere Dinge auf, andere Kräuter, andere Samen gedeihen. Sorgen, Wunsch nach Reichtum, Wunsch nach Freuden, die das Leben so bietet. Und ganz ehrlich, auch diese Stelle ist wieder so eine Stelle, wo wir alle betroffen sind, wo uns alle angeht. Ganz ehrlich, wir alle haben Sorgen. Sorgen haben so die Eigenschaft, ne, dass die manchmal wachsen. Die haben ein Wachstum wie Pilze. Ja. Du hast eine große Sorge, dann hilft dir Gott dabei und dann bist du einen Tag, hast nur kleine Sorgen um dich herum und du legst dich nieder und am nächsten Tag sind diese kleinen Sorgen wieder groß geworden. Ja, Sorgen wachsen wie die Pilze in unserem Leben. Und ganz ehrlich, auch das andere, wir haben wirklich alle den Wunsch, ein gutes, erfülltes Leben zu leben. Das ist ganz legitim. Sorgen sind ganz normal. Die gehören zu unserem Leben dazu. Diese Unkräuter kommen in jedem Leben vor. Das ist ganz normal. Es gibt keiner, der diese Unkräuter nicht hat. Jeder hat diese Unkräuter und aus diesem Grunde muss auch jeder sich mit diesem Unkraut auseinandersetzen. Wälzen wir unsere Sorgen auf ihn? Vertrauen wir ihm, auch wenn wir Sorgen haben? Halten wir es aus, dass wir verzichten auf Schönheit und Wärme und wenn sie nur scheinbar Schönheit und Wärme sind, um ihm nahe zu sein? Wisst ihr, diese Nebenpflanzen, die zeigen uns, wie unser Herz ist, wie groß unsere Liebe zu ihm ist. Was hat bei uns Priorität? Das ist die Frage. Was hat bei dir und bei mir Priorität? Ich bin wirklich schon ein paar Jährchen im Glauben, aber das hier, damit habe ich mich immer noch zu beschäftigen. Was hat in meinem Leben Priorität? Die Sorge, der Wunsch nach Erfüllung, der Wunsch nach Sicherheit, ne? Also, Wenn man jünger ist, ne, dann geht es darum, was für eine Arbeitsstelle kriege ich, damit ich gut versorgt bin. Wenn man älter ist, geht es darum, wie viel Rente kriege ich, damit ich gut versorgt bin. Es bleibt immer das Gleiche. Und bei alledem auf den Herrn vertrauen. Er ist unser Versorger, er ist unser Arzt. Das ist bei uns, bei allen das Gleiche. In Lukas heißt es dann hier, Lukas 8, Vers 14, da steht ja, es findet ein Hören statt, es findet ein Akzeptieren statt, es findet ein Vorwärtsgehen statt. Doch bei alledem kommen diese Menschen nicht zur geistlichen Reife. Sie bleiben geistliche Kinder, obwohl sie eigentlich schon geistliche Väter und Mütter sein sollten. Und wenn man genau hinguckt und wirklich in der Seelsorge das aufdröselt, dann stellt sich raus, die Unkräuter wurden nicht bearbeitet, die wurden nicht entfernt, die haben wachsen können und dann heißt es ja, sie ersticken das Leben und sie sorgen dafür, dass keine Frucht reifen kann. Wisst ihr, müsst euch das so vorstellen, das Samenkorn ist ja zuerst im Boden unsichtbar. Die Menschen sehen gar nicht, dass wir Christen sind, ganz am Anfang. Und dann bricht es aus dem Boden raus. Und dann wächst es. Und der Halm wird länger und länger. Das Dumme ist, es ist immer noch keine Frucht zu sehen. Obwohl man schon jahrelang im Glauben ist. Ja? Und jetzt wirkt der Halm länger und länger. Aber das Dumme ist, dass die Sorgenhalme auch länger und länger werden. Und die ersticken es. Und es kommt nicht dazu, dass aus diesem langen Halm eine Frucht entsteht. Und jetzt ist einfach so die Frage, wenn trotz aller Mühe und trotz aller Möglichkeiten, ja, jetzt ist die Frage, bleiben wir an ihm dran? Bleiben wir an ihm dran? Wälzen wir unsere Sorgen auf ihn? Vertrauen wir auf ihn, statt auf den Reichtum und die Sicherheit, die uns das Leben so bietet? Sind wir um seinetwillen bereit, auf Annehmlichkeiten zu verzichten? Lieber im Zelt auf dieser Erde leben, als in Palästen auf dieser Erde leben. Das ist immer wieder die Frage. Wie Jesus, ne? Jesus hat quasi im Zelt gelebt und nicht in Palästen. Er hat sich in der Hingabe zu Gott für die Armut, die zu seinem Volk gehörig, entschieden. Okay, jetzt gibt es Hoffnung. Denn nehmen wir an, das Unkraut ist bearbeitet worden. Und das ist hier bei der Saat auf gutem Boden, auf gutem Land. Und das ist die vierte mögliche Haltung, die wir da haben können. Hier sehen wir ein aufrichtiges Herz. Ein edles und gutes Herz wird es hier benannt. Ein aufrichtiges Herz. Und dieses Herz nimmt das Wort an, hält es fest und lässt sich nicht entmutigen durch Dinge, die gegen dieses Wort sprechen, und bringt schlussendlich Frucht. Und was ist hier geschehen? Der Same ist in das Herz hineingekommen. Klappt schon mal nicht bei allen, ne? Haben wir ja gesehen. Dann wird der Same von der Erde aufgenommen und fängt an, Wurzel zu bilden. Hat ja geklappt, auch bei dem zweiten, ne? Mit dem felsigen Grund hat es ja geklappt. Dann fängt der Same an, aus der Erde zu wachsen, und immer noch ist keine Frucht zu sehen. Und der Sämling, der wird dann größer und größer. Dummerweise gibt es Nebenkräuter, aber hier bei dieser Herzenshaltung werden die Nebenkräuter rausgerissen. Und aus diesem Grund kann der Sämling wachsen und gedeihen. Er kann gut wachsen. Und wisst ihr, nach einiger Zeit entsteht dann an diesem Sämling oben eine Ähre. Und diese Ähre wird bestäubt. Und dann entstehen neue Samenkörner. Und wisst ihr, jetzt ist dieser Mensch geistlich reif geworden. Jetzt hat das Säen des Sämanns seinen Sinn erfüllt. Denn darum sät der Bauer. Nicht damit er einen schönen grünen Acker hat. Ja, wunderbar, auch stellt euch vor, mein Weizen ist schon so groß und so schön grün und steht supermäßig da, keine gelben Blätter. Nee, das ist nicht der Grund, warum der Bauer sät. Der Bauer sät, damit er am Schluss die Samenkörner hat. Aus dem geistlichen Baby ist ein reifer Geist, also geistlich gesehen ein Erwachsener entstanden. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ja, wenn man so eine Predigt ausarbeitet, ne, dann hat man selber Gewinn. Ist tatsächlich so. Ne? Also wahrscheinlich bin ich der reicht Beschenkteste hier, gerade was diese Predigt angeht. Ja? Und als ich das ausgearbeitet habe, da fiel mir auf, wie das Gleichnis beginnt mit dem Leben des Saatkorns, des Samens. Aber es endet eigentlich mit meinem Leben. Wie ich zur Reife komme. Damit endet das Ganze. Und wisst ihr, der Same soll so lange in uns überleben, bis er reif ist. Und wir sollen so lange an ihm dranbleiben, bis wir reif geworden sind. Jeder Bauer wartet darauf, dass seine Frucht aufgeht. Und so ergeht es auch Gott. Er wartet darauf, dass Christus in dir und in mir immer mehr Gestalt annimmt, dass er und damit auch wir reif werden. Und das bedeutet nicht, also Frucht bringen heißt nicht für alle sie führen Menschen zum Glauben. Das ist nicht wahr. Frucht bringen bedeutet, dass das, was in diesem Samenkorn drin ist, in uns groß wird. Und bei dem einen ist dieses und beim anderen ist es jenes. Das ist der Wunsch Gottes, dass er, dass Christus in uns Gestalt gewinne. Amen. Ja, ich würde noch gern kurz beten.